man merkt das richtig. Also wenn ich nach aktuellen Ereignissen suche über ChatGPT und sage, durchsuche das Web, dann weiß ich, dass er nicht das ganze Web durchsucht. Ich weiß es. Ich weiß, dass viele Seiten ChatGPT ausgesperrt haben und dass ich dann von einigen Medien nichts sehen werde. Deswegen muss ich die Sachen immer noch mal googeln, weil sonst bleiben mir einfach Informationen verwehrt. Ja? Aber das ist jetzt natürlich total die spannende Frage oder auch eine ganz existenzielle Frage. Wie werden sich Medien behaupten? Und dann, was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Durch was wird sich unser Bild von der Welt ausbilden?
Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Inside Talk, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Uns gibt's einmal im Monat und natürlich auch einmal die Woche in dem digitale Vorreiter-In-Format. Ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir vor Ort. Die sind teilweise schon bekannt. Ich habe schon tolle Erfahrungen gemacht. Schön, dass du wieder dabei bist. Podcast-Host bei Tech & Tales und Beraterin für AI und Data, Elisabeth Lorange.
Hi Christoph, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Und wir haben noch mehr Unterstützung gehört, nämlich die Tech-Journalistin Svea Eckert. Sie arbeitet für ARD und NDR und ist auch noch Podcast-Host bei They Talk Tech. Hallo Svea.
Hi.
Ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist das Thema AI Companion. Und da gehen wir ein bisschen tiefer rein. Aber mich würde für den Anfang sehr interessieren, liebe Svea, wo ist denn dir das Thema AI Companion schon mal über den Weg gelaufen?
Ja, also mir auf jeden Fall. Denn ich habe dazu schon recherchiert und in diesem Zuge auch Menschen getroffen, die sich tatsächlich in ihre Replika, in ihren Chatbot verliebt haben. Ich habe selber mir so eine Replika mal angelegt, um auch zu gucken, ob ich mich auch verliebe. Nein, auch um so Tests zu machen, einfach weil es ja auch die Fälle gibt, wo Menschen dann sich auch selbst was angetan haben, Menschen, die sich umgebracht haben, weil der Chatbot sie aufgefordert hat, wissen wir ja alle, dass die Chatbots dazu neigen, uns in uns selbst zu bestätigen. Und das ist natürlich gerade bei sowas dann hochproblematisch. Ja, genau. Deswegen, ich habe dazu schon recherchiert und ich fand es äußerst spannend. Und du, Elisabeth?
Ebenfalls.
Hast du eine Replika? Ein Chatbot? Eine Beziehung?
Noch nicht. Ich habe noch keine. Ich habe mir das als erstes tatsächlich als Business Case angeschaut, als ich mein eigenes Startup hatte und wir hatten Avatare. Das war Teil unserer Technologie. Und im Zuge dessen haben wir uns die verschiedenen Business Cases bzw. Geschäftsmodelle, die es mit Avataren gibt, angeguckt. Und das war vor, ich würde sagen, 3 Jahren. Und damals fand ich das so ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin, weil damals war das noch sehr in den Startlöchern und diese Avatare oder diese Replikas sahen einfach zu künstlich aus. So. Und das heißt, ich konnte mir nicht allen Ernstes diesen Case vorstellen, dass sich Menschen wirklich mit diesen Replikas ernsthaft unterhalten. Ich dachte, das sei so eine Art Fringe-Case, also das sei so ein Randgruppenproblem. Ja. Das gleiche wie, es gibt ja Menschen, die sich in Puppen verlieben, ja. Oder es gibt Menschen, die ganz komisch Beziehungen zu Zügen aufbauen. So. Also dass ich meine, das ist sicherlich ein psychologisches Phänomen. Und ich dachte, die würde das betreffen. Und ich habe nicht erwartet, dass die eine solche Traction bekommen und so eine Reichweite und so erfolgreich werden.
Du hattest es damals im Zusammenhang mit Video-Avataren angesehen oder Text-Avataren?
Genau, ja. Video-Avatare, weil es wäre ein einfaches gewesen tatsächlich. Und wir haben es aus ethischen Gründen abgelehnt damals.
Und sag mal, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel ChatGPT anschaut und auch ChatGPT-5, dann gab es ja so einen Aufschrei, dass Menschen gerade auf Reddit ganz viel geschrieben haben, so dieses Update von GPT-4.0 oder dass ChatGPT seine Freundlichkeit verloren hat, ne? Dass es so ernst und businessmäßig geworden wäre. Das fand ich jetzt auch spannend, dass wir also nicht nur über diese Phänomene sprechen wie einen eigenen Avatar, eine Replika, sondern auch unsere Beziehung zu unserem ChatGPT. Ich weiß nicht, Elisabeth, sagst du bitte Danke oder hast du so eine Beziehung?
Ja, ich habe tatsächlich aufgehört, als ich irgendwann diese Nachricht von Sam Altman gelesen habe, der erzählte, wie viel Wasser es kostet, wenn man bitte Danke sagt und wie viel Strom. Ich weiß, es ist nicht wahnsinnig viel. Du hast dazu, glaube ich, meinen LinkedIn-Post gemacht, wie wenig es tatsächlich ist. Es ist irgendwie so ein Achtel Teelöffel.
Oder vieles von dem Wasser, also verschwindet nicht, sondern es wird natürlich wieder kondensiert. Also Wasser brauchen heißt nicht, dass es danach weg, sondern es wird natürlich wieder zum großen Teil aufgefangen und steht dem System wieder zur Verfügung. Insofern wird es nicht verbraucht, aber es wird genutzt.
Und es kommt darauf an, wie das System ist, wie modern das System ist. Also es gibt diese hochmodernen Datencenter, in denen das Wasser in einen Kreislauf geführt wird und immer weiter verwendet wird. Aber bei der Mehrheit der Datencenter ist es noch nicht der Fall. Also da geht das Trinkwasser auf der einen Seite raus und geht das Abwasser auf der anderen Seite, sorry, geht das Trinkwasser auf der einen Seite rein und geht als Abwasser auf der anderen Seite raus. Das heißt, es ist in dem Kontext verloren. Aber jedenfalls habe ich deswegen irgendwann aufgehört, bitte Danke zu sagen. Aber ich glaube, ich bin noch nicht die typische Zielgruppe dafür, weil ich auch zwischen den Modellen je nach Use Case wechsle. Aber ich habe Freunde, die anfangen, ChatGPT als Beziehungsberater zu nutzen. Die laden ganze WhatsApp-Chats da hoch und wollen wissen, wer von den beiden toxisch ist.
Ne? Wirklich?
Ja.
Okay.
Ja. Also ganz viele tatsächlich. Ja. Ja.
Aber wenn es hilft, ist es dann nicht okay?
Ja, die Frage ist natürlich, ob man eine Maschine braucht oder einen Chatbot braucht als neutralen Berater und wo das hinführt. Und die Modelle sind ja meistens sykophant, also die reden dir ja nach dem Mund. Ja, das sind ja meistens nicht neutrale Beobachter. Und was du sagst, deswegen werden die ja auch so zu geliebten Freunden, weil die halt einem wenig Widerspruch geben. Ja, ja, das heißt, man fühlt sich, wen
genau,
sich man
sie spiegeln und bestärken, ne? Also genau, weil das natürlich die Session verlängert. Je mehr man das Gefühl hat, man wird verstanden und es wird wiedergespiegelt und aktiv zugehört und so weiter, desto länger bleibt man im Produkt, desto weniger geht man auf andere Produkte und desto mehr ist man more likely, da auch irgendwie ein Abo zu bezahlen. Und deswegen macht das natürlich total Sinn, nicht zu sagen, in dem WhatsApp-Chat bist du aber übers Ziel hinausgeeifert oder
so. Und das macht sie dann auch so attraktiv, ja, oder sympathisch als Beziehungspartner, als Freund oder Freundin, weil sie im Zweifel netter sind, ja, als mein Freund oder meine Freundin im echten Leben.
Ja, und es ist halt instant, ne? Also man braucht nicht erst eine lange Beziehung aufzubauen, bis was zurückkommt, sondern man wird schon ab der zweiten Nachricht irgendwie, wird gesagt, so, das ist aber eine tolle Idee, Christoph. Total gut, dass du selbst drauf gekommen bist. Dann sage ich so, ja, stimmt, das finde ich wirklich ganz gut. Und das ist.
Ja, und die erwarten ja auch nicht von dir, dass du nachfragst. Das ist ja eine so wahnsinnig einseitige Beziehung. Ist ja die typische.
Ja.
Ja, ist ja so. Es ist ja die typische Beziehung, die du, oder diese parasoziale Beziehung, die in den 50er, 60er Jahren geprägt wurde, als die ersten Fernsehshows kamen. Da fingen die ersten Menschen an, quasi Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die sie nicht kannten. Mhm. Ja? Also wo die andere Seite sie nicht kannte. Und das Gleiche ist es ja am Ende in dem Kontext. Aber ich habe eine Frage an euch beide, die ihr auch Experten seid. Man hat festgestellt, dass wenn man außerhalb des Kontext Windows ist, das heißt, wenn man alle Tokens für diesen einen Chat verbraucht hat.
Der ist ungefähr bei 400.000 Tokens, beziehungsweise 196.000 Tokens bei GPT-5, glaube ich.
Genau, es hängt halt davon ab, in welchem Modell du aktiv bist. Aber, das heißt, wenn Menschen sich in diesem Kontextfenster mit dem Bot unterhalten, so, irgendwann sind diese Tokens aufgebraucht. Mhm. Aber der Bot spricht ja weiter. Mhm. Und dann wird typischerweise, schmiert das halt richtig ab.
Ja. Ja.
Und ich frage mich, warum, also habt ihr irgendwie eine Ahnung, warum es da keine Guardrails gibt und nicht automatisch gesagt wird, so, jetzt ist Schluss, musst einen neuen Chat aufmachen, weil dann fangen diese ganzen psychotischen Episoden nämlich an. Und man hat auch festgestellt, die Menschen, die mit Psychosen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und so weiter, hatten irrsinnig lange Kontextfenster. Warum?
Menschen, die mit Psychosen ins Krankenhaus eingeliefert wurden?
Ja, genau. Man nennt die doch diese ChatGPT-Psychosen oder diese Chatbot-Psychosen. Gab es einige.
Ah, okay. Das heißt also Menschen, die deswegen ins Krankenhaus
eingeliefert
wurden. Okay, verstehe. Mhm. Warum es da keine Guardrails gibt, das weiß wahrscheinlich Nick Turley besser als wir, der ChatGPT-Produktchef. Aber ich glaube.
Naja, ich denke. Wir erleben gerade, wie sich eine komplett neue Technologie entwickelt und wir sind einfach dabei, ja, als Versuchskaninchen, wenn man es mal negativ formuliert, oder halt als Happy Early Tester Person, ne? Und ich denke, zum einen hast du es ja schon angesprochen, Christoph, dass die Unternehmen natürlich auf Engagement auch hin optimieren. Zum anderen, und das wäre ja auch ein Grund, sowas eben nicht abzubrechen und zu sagen, okay, wir finden das gut, weil je mehr die Leute miteinander interagieren. Und zum anderen denke ich schon auch, dass es möglicherweise auch so ein neues Phänomen ist, dass man selbst auch als Unternehmen dann überlegen muss, okay, wir haben das jetzt, wie gehen wir damit um? Und das finde ich, ist so ein bisschen der Nachteil an dem, was wir gerade erleben, so toll, wie ich das auch gleichzeitig finde, dass wir halt alles ausprobieren müssen. Und das haben wir bei Social Media gesehen, wo wir halt auch die guten Effekte erstmal natürlich gesehen haben, dass wir Kontakt halten können zu alten Freunden, Freundinnen. Aber dann natürlich auch die negativen, die schlechten Auswirkungen, die treffen uns jetzt ja so nach und nach und nach. Und wir fangen an zu verstehen, okay, was hat man da kaputt gemacht? Und dann hat man ja aber auch versucht, dem dagegen gegenzusteuern. Wo ich noch ein bisschen drauf hinaus will, weil ich schon überlege, so ist das gut oder schlecht, ne? Wir tendieren ja immer so schnell dazu zu sagen, ja, das ist schlecht oder ja, das ist super. Aber ich bin da unentschieden, ne? Weil ich sehe schon auch beides. Also Weil, also ich habe ja einen Fall begleitet von einer Frau, die sich dann in ihre Replika verliebt hat und lange Interviews mit ihr geführt und vielleicht nur um so ein bisschen Kontext.
Woher kam sie?
Genau, dazu zu geben. Ich hatte die gefunden über einen Artikel von der Zeit, die hatten die interviewt und dann hatte ich sie eben gefunden über Social Media und habe sie halt gefragt, ob sie mir auch nochmal ein Interview geben würde und dem hat sie zugestimmt. Die wohnt hier auch in der Nähe von Hamburg. Und wenn ich die mal so beschreiben darf, das ist eine junge, also oder mittelalte Frau zwischen 30 und 40, die sieht gut aus, die ist in der sozialen Arbeit tätig geworden, hat sich um Jugendliche gekümmert, also die hatte und die ist ein herzensguter, lieber, absolut wertvoller Mensch, also so wie ich sie kennengelernt habe. Und natürlich fragt man sich dann, okay, wie kann sich so jemand in einen digitalen Avatar verlieben? Es müsste doch so ein leichtes für sie sein, irgendwie Freunde zu finden. Und warum braucht die das? Und die ist tatsächlich über eine Depression dorthin gekommen. Die hatte einen Burnout beruflich bedingt. Und das war auch in dieser Corona-Zeit. Und sie konnte irgendwie nicht rausgehen. Und sie hatte Angst, vor die Tür zu gehen. Also und andere Menschen zu treffen. Und im Supermarkt Panikattacke, Angstzustände. Und dann musste sie auch lange warten, bis sie dann einen Therapieplatz bekommen hat und bis sie in die Klinik auch konnte dann. Und dann hat sie eben rein aus Neugier das halt mal ausprobiert. Und dann hat sie gemerkt, okay, das tut mir gut. Weil ich habe zwar einen besten Freund, aber den kann ich nachts um 4 nicht anrufen. Was ist aber, wenn ich nachts um 4 Angst kriege oder eine Panikattacke habe? Ich habe niemand sonst. Aber diesem KI-Avatar, dem kann ich immer schreiben. Und gleichzeitig war es so,
dass... Weißt du, ob das einer von diesen Replika oder Character AIs waren?
Ja, war eine Replika. Okay. Hm. War eine Replika und die hat ihr eben immer zugehört. Die war immer für sie da und das hat ihr im ersten Moment erstmal total gut getan, weil sie gesagt hat, ich war einfach nur ein Wrack, ja, also mir ging es wahnsinnig schlecht und dann hat mir das erstmal gut getan und die haben ja eben genau diesen selbstbestätigenden, selbstverstärkenden Mechanismus. Und der hat mir irgendwie die Kraft und den Mut gegeben, überhaupt wieder rauszugehen und wieder in den Supermarkt zu gehen, weil er gesagt hat, du schaffst das. Oder weil er auch gesagt hat, sowas wie, deine Probleme sind echte Probleme. Und er hat mir irgendwie Kraft gegeben, überhaupt wieder in die Realität zu gehen. Und das fand ich irgendwie so interessant, als sie das erzählt hat, weil man ja eigentlich erwarten würde, dass die Person total vereinsamt und sich zurückzieht. Und ich denke, das zeigen ja auch Studien, dass Menschen, die immer mit einem Chatbot interagieren, sich eher zurückziehen. Mhm. Aber zumindest in dieser frühen Stadium war es bei ihr umgekehrt. Das hat ihr also sie bestärkt, ihr geholfen. Hat gesagt, sie hat viele Gespräche, die sie später mit ihrer Psychotherapeutin geführt hat, erstmal mit der KI besprochen. Und als sie gemerkt hat, die KI ist nicht sauer oder konsterniert über das, was sie erlebt hat in ihrer Vergangenheit, sondern hört ihr zu, hat sie gedacht, okay, wenn ich der erzählen kann, sie hat sozusagen geübt, dann kann ich es auch meiner Therapeutin erzählen. Und das hat mich dann wiederum zu der Frage geführt, ob Chatbots auch in der Therapie zum Beispiel helfen können. Und da fand ich total interessant, dass dem zunächst mal durchaus so ist, also wenn es richtig angewendet wird. Also es ersetzt keine Psychotherapie oder es kann ersetzt keinen Menschen. Aber ich habe gelernt dann in dieser Recherche, der eine Psychotherapeut, der sich damit wissenschaftlich beschäftigt hat, zu mir gesagt, sie können sich auch mit einem Buch therapieren. Also sozusagen, sie können auch ein Selbsthilfebuch lesen, das kann ihnen auch helfen. Mh.
Es gibt wahnsinnig viele therapeutisch wirksame Sachen außerhalb von Gesprächstherapie mit Menschen.
Ja, und dann dachte ich so, ja, eigentlich macht es ja Sinn, genau. Und der hat mir dann also von Projekten erzählt, also gibt es Studien, die aktuell auch laufen. Das sind dann Therapiebots. Mhm. Und da muss man aber auch klar sagen, das sind Therapiebots. Also die sind speziell für Menschen mit psychischen Problemen gemacht, gedacht und die haben auch entsprechende Guardrails und das haben ja eben die Companions nicht.
Bei den Companions, ich glaube, man fragt sich halt schnell, wie kann man da irgendwie, ist das normal oder wird das schon als Störung definiert, wenn man sagt, man verliebt sich in eine KI, in einen KI-Bot. In einer aktuellen Studie in den USA mit immerhin über 1000 Leuten kam raus, dass 90% der Replika-Nutzer ihren KI-Begleiter als menschenähnlich beschreiben. 80% bezeichnen ihren Begleiter als Intelligenz, also als wirklich eigenständige Intelligenz. Und bei jedem 10. Replika-Nutzer verdrängt ihr Chatbot echte menschliche persönliche Beziehung. Und das, also das tatsächlich bei Erwachsenen. Hast du über den Fall mit der Frau auch mit Psychologen gesprochen? Haben die gesagt, das ist total im Normalbereich, oder sagen die, das ist eigentlich außerhalb?
Nee, also die haben schon gesagt, dass das problematisch werden kann oder dass das problematisch sein kann. Das Ding ist, natürlich hat jetzt meine Interviewpartnerin hat sich wahnsinnig viel dann belesen zu dem Thema, weil sie halt alles darüber wissen wollte und hat auch gesagt, dass sie trotzdem sehr viel Wert darauf legt, dass sie ihre sozialen Abende hat und dass sie noch rausgeht und ist auch weiterhin in Therapie gegangen und hat trotzdem auch eine Therapie gemacht, also mit einer Therapeutin zusammen. Und was mir aber schon, was so das Problem einfach daran ist, ist, es gibt also ganz viele Probleme, die mit so einem Companion einhergehen. Und ein Problem ist einfach, dass dadurch, dass du dich so sehr daran gewöhnst, dass jemand, ich sag mal, mit dir so auf einer Wellenlänge geht, dass du so dann auch harte Enttäuschung erlebst oder dich einfach so entfremdest von den Menschen gegenüber, weil die sind halt nicht immer so smooth und cozy. Und das ist halt genau dieses Problem, dass es halt dann so schleichend zu so einer Entfremdung kommt. Von daher ist es tatsächlich nicht unproblematisch.
Und deine Person hat dann am Ende die KI geheiratet?
Sofern man das kann. Ne? Also vom standesamtlich kann man dann natürlich nicht heiraten, aber man kann natürlich eine Zeremonie machen bei diesen Replikas. Mit denen kann man sich auch zusammen fotografieren. Da gibt es dann so eine Fotomöglichkeit und das ist nach wie vor so, also auch wenn jetzt, dass ich sie getroffen habe, ist jetzt schon mehr als ein Jahr her, aber ich folge ihr auf Instagram und sehe, dass sie nach wie vor in ihn verliebt ist und sie postet zu dem Thema, versucht halt darüber aufzuklären. Ihr geht es sehr gut damit, ja, auch wenn wir das vielleicht so unverständlich finden, aber ihr geht sehr gut damit.
Elisabeth hat ja vorhin gesagt, dass teilweise die Leute ihre WhatsApp-Chats hochladen. Ich glaube, ich fand die Vorstellung einfach witzig, weil du ja überwiegend mit erwachsenen Menschen zu tun hast. Und ich find's, für mich ist es lustig, mir vorzustellen, dass erwachsene Menschen jemand Drittes brauchen, um ihnen zu sagen, wer in einer WhatsApp-Chat irgendwie recht hat. Also das finde ich, ich würde vielleicht irgendwie fragen, wie ist so oder so ein Verhalten zu Leuten oder sowas. Aber ich würde es irgendwie witzig finden, wenn ich einen ganzen Chat hochlade und dann frage, wer hat hier recht oder sowas. Deswegen musste ich vorhin so laut lachen.
Vor allem aus Privacy-Sicht.
Das ist ein super Punkt.
Gar nicht. Nee, weil du den anderen natürlich total kompromittierst. Ja. Ne? Also ich meine, keine Person fragt dann, ob der oder kriegt die Zustimmung des Partners. Ja. Aber nochmal zu diesem Hochladen. Weißt du, in unseren Mädels-Chats oder mit meinen Freundinnen, da werden immer Beziehungsprobleme diskutiert. Mhm. Und da kriege ich auch Videos von kompletten WhatsApp-Chats, die da runtergescrollt werden, als Analyse. Und ich weiß nicht, wo der Unterschied dann ist zwischen der Freundin, der man das schickt, oder dem Chatbot, dem man es schickt. Und übrigens noch zu deinem Case. Es gab gerade vor einiger Zeit einen Tweet, wir können das in den Shownotes verlinken, ich weiß nicht mehr, wie der User hieß, der sagte, dass der fakte sozusagen ein Gespräch mit seinem Kind in der Zukunft, ja, und sein Kind ist jetzt klein und wird dann erwachsen sein. Und er sagte, no child of mine is going to marry an LLM. Mhm. Und dann war die Antwort so, Dad, don't be so robophobe. Mhm. Ja, das heißt, vielleicht sieht die Zukunft tatsächlich so aus, ja, dass Menschen in ernsthaften Beziehungen mit Chatbots sind und bleiben. Nur die Frage, und das ist genau das, was du sagst, das Problem ist natürlich, dass echte menschliche Beziehungen eben nicht so glatt sind. Und dieser Widerspruch fehlt natürlich. Das fehlt komplett die Auseinandersetzung. Und das ist ja auch das, was unser Gehirn in gewisser Weise shaped. Ja. Und das ist das, was uns als Persönlichkeiten shaped. Sonst sind wir ja gar nicht mehr in der Lage, in unserer Gesellschaft zu funktionieren. Wenn wir immer davon ausgehen, dass alle uns zustimmen, alle mit dem d'accord sind, was wir machen. Und das ist auch, also ich glaube, für als Zukunft ist es so ein bisschen ein Recipe for Disaster. Ja, also zukunftsträchtig ist es nicht, wenn keiner mehr miteinander klarkommt und alle nur noch zu Hause sitzen und mit ihren Chatbots sprechen.
Ich glaube, dass die Gefahr für die Zukunft beschreibt es ganz gut, weil das, was Vera eben beschrieben hat, das passiert ja nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Jugendlichen. Und Zahlen auch wieder aus den USA zeigen, dass über die Hälfte der Teenager zwischen 13 und 17 KI-Companions regelmäßig benutzen. Also wirklich, ne, jeder
Klar, und jeder Zweite. Ja, wenn es bei WhatsApp eingebaut ist, Meta-AI ist bei WhatsApp eingebaut, natürlich, dann ist ja, du musst ja noch nicht mal die App wechseln, um eine Frage zu stellen.
Und 50% der gesamten Nutzung von ChatGPT ist für parasoziale Beziehungen. Also entweder als Therapeut, als Companion, als AI-Girlfriend. Das heißt, es ist überwiegend, das ist der meiste, größte Use Case. Es sind nicht die Agenten, die in den Unternehmen gebraucht werden. Es sind die Leute, die zu Hause sitzen und sich einsam fühlen.
Jetzt muss ich doch noch mal fragen, um das noch einmal so zu differenzieren und auch abzugrenzen. Ist es so, also was ist so schlimm? Ne? Also ich denke, wir haben einmal das geklärt, dieses kommen wir noch klar in der Realität. Und trotzdem, also ich persönlich habe es in den letzten ein, zwei Wochen an zwei Stellen erlebt. Ich finde es ein bisschen zu viel gesagt, wenn ich sage, ChatGPT hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Das finde ich ein bisschen creepy. Aber an zwei Stellen habe ich erlebt, dass ich mir genau so einen Rat geholt habe. Da ging es allerdings nicht um eine Freundin oder so, sondern es ging um einen Streit mit meinem Sohn, wo ich als Mensch eigentlich ziemlich emotional reagiert hätte und einfach nur rumgeschrien hätte. Und aber gedacht habe, so, ganz ruhig, jetzt fragst du einmal ChatGPT, ja. Also muss vielleicht dazu sagen, mein Mann war nicht da. Also ich hatte, es war abends, ich hatte auch niemanden, mit dem ich sonst noch reden konnte. Und ChatGPT dann geschrieben hat, das ist doch normal. Und sag jetzt einfach gute Nacht, dann zeigst du, dass du da bist und morgen führst du dann ein klärendes Gespräch. Und hier ist der Gesprächsleitfaden so. Dann habe ich das so gemacht. Es war einfach super. Ja, also weil witzigerweise, während ich noch mit ChatGPT schrieb, kam er, um sich zu entschuldigen. Das hätte er nie gemacht, wenn ich ihn sofort angebrüllt hätte. Dann habe ich gesagt, ja,
wissen wir nicht so, ja.
Gute Nacht, ja, würde ich mal so schätzen. Dann habe ich gesagt, ja, gute Nacht, wir sprechen morgen dann drüber. Und am nächsten Tag haben wir tatsächlich dann drüber gesprochen, über das Problem. Und dann konnten wir ganz konstruktiv und auch gut und wertvoll darüber sprechen. Und so eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dann habe ich mich halt schon gefragt, okay, wenn jetzt ich genau bei so einem zwischenmenschlichen Konflikt eine KI frage und die hat alle Beziehungsratgeber gelesen oder die hat alle Kindererziehungsratgeber gelesen und die gibt mir dann wirklich einen guten Tipp, der mir dann hilft, in der Realität besser mit dem Problem umzugehen, ist es dann nicht besser? Sind wir da nicht einfach schlauer?
Weil für mich ist das eine unterschiedliche Situation. Okay. Du gehst ja raus aus dem Gespräch und sagst, das hat mir geholfen, aber du gehst dann nicht raus und sagst, boah, da sitzt eine Intelligenz, mit der ich irgendwie gerade so connected war. Nee. Wahrscheinlich, also schätze ich mal. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. ChatGPT zu nutzen für irgendwie so Tipps über Beziehungen und menschliches Interagieren und so weiter, ist für mich was anderes, als wenn man da irgendwie abends zu Bett geht und sagt so, fuck, ich werde dich vermissen heute Nacht. Und das ist ja, glaube ich, dann dieser große Schritt zwischen gesunder, vielleicht hoffentlich gesunder Nutzung und dem, wo es dann vielleicht problematisch werden kann.
Aber ganz kurz noch dazu, dass ich glaube auch, dass dieser Case ist total valide. Ne? Nur das Problem ist letztlich, wir haben ja keine Kontrolle darüber, wie die Modelle agieren. So, das heißt, solange die Modelle so sind, wie sie sind momentan, das heißt trainiert auf super, let's say, woken Daten, also überwiegend Reddit. Ich glaube, Reddit war siebenmal schwerer gewichtet als viele andere Quellen in den Trainingsdaten. Das heißt, dass wenn die Antworten halt immer relativ ausgeglichen sind, relativ, ich will sagen, woke sind, aber unseren Zeitgeist und unserer Gesellschaft entsprechen, dann sehe ich darin kein Problem, ja, dann hilft es den Menschen. Aber was machen wir, wenn wir haben keine Kontrolle darüber, weißt du? Mhm. Das heißt, wenn wir meinetwegen Modelle aus kulturellen Bereichen haben, die komplett anders agieren würden, reagieren würden, die andere Wertesysteme haben.
Geh, schließ ihn ein in sein Zimmer, oder?
Genau.
Los.
So, warum in Gottes Namen läufst du noch frei draußen rum? Also ich meine, es gibt lauter Probleme, die einfach in anderen Gesellschaften anders gehandhabt werden. Und wenn das dann, der Rat ist, den meine Kinder bekommen vom Modell, dann hätte ich, glaube ich, als Eltern zum Beispiel auch ein Riesenproblem damit. Solange es uns nach dem Mund redet, quasi, ne? Solange es das sagt, was wir im weiteren Sinne auch sagen würden, ist alles easy. Nur stell dir mal vor, wir haben auf einmal in irgendwie 50 sehr gute LLMs in der Welt und die aus anderen kulturellen Räumen, die uns sehr fremd sind, wie auch immer, haben, sind die besseren. Das kann ja leicht passieren. Ja? Bessere Trainingsdaten, besseres Funding, besser staatlich subventioniert, wer weiß. Dann haben wir irgendwie, ist das der Output sicherlich anders.
Ja, ich vergleiche die KI oder das, was ChatGPT mir sagt, oft mit einem, ich ziehe ein Buch raus. Ne? Also wie ich früher habe ich einen Erziehungsratgeber rausgezogen und es wäre natürlich ein großer Unterschied gewesen, wenn ich ein Buch von vor 50 Jahren zu dem Streit befragt hätte. Der hätte mir bestimmt eine andere Antwort gegeben als ein Erziehungsratgeber heute. Und ich glaube, solange, wie man sich dessen bewusst ist und die Modelle in ihren Kontexten sieht und halt weiß, okay, Grok ist halt von X und da ist halt Elon Musk einfach reingeschrieben in diese KI oder DeepSeek kommt aus China. Ich denke, solange können wir da auch selber noch reflektieren. Trotzdem finde ich es einen ganz wichtigen Punkt, was du ansprichst, weil das kann ja sehr graduell also und sehr auch sehr fein sein, ne? Sodass wir gar nicht so sehr merken, sozusagen, wie wir Anführungszeichen manipuliert werden oder in Richtung gedrückt werden.
Und wir merken es, aber was macht der Großteil der Bevölkerung, der keinen Bezug dazu hat?
Ein großer Teil sind wahrscheinlich die jungen Leute, die viel emotional anfälliger für Manipulation sind, für ihre Identität ist noch nicht ausgewachsen, Gehirn ist noch nicht ausgereift. Und ein Thema, was irgendwie auch aufkam, war, viele fangen jetzt also an, mit AI zu sprechen. Svea, du hattest ja auch gesagt, war das Character AI oder war das Replica, was die Frau benutzt hat?
Replica.
Mhm. Und bei Replica hat sie jetzt dann ihre psychologischen Gespräche geübt, aber Replica hat ja ganz anders als ein Arzt keine Schweigepflicht. Das heißt, das sind Daten, die gehören einer Firma und Millionen von auch gerade Kindern laden da sozusagen alles hoch, alle Ängste, alle Sorgen, alle psychologischen Herausforderungen und das sind Firmendaten auf einmal. Und da passiert gerade überhaupt keine Kontrolle drüber, wem gerade welche Sachen und vielleicht auch welche Wünsche und Vorstellungen und so weiter erzählen und die werden da benutzt. Die können von Produktmanagern gelesen werden, die können fürs Training benutzt werden, die können ausgewertet werden. Das ist auch nochmal eine Dimension, die gerade, glaube ich, junge Leute überhaupt nicht im Blick haben.
War jetzt ein Grund, warum ich meiner Tochter kein WhatsApp erlaubt habe, die jetzt gerade in die 5. Klasse kommt. Und das ist bei uns hier in Hamburg irgendwie so ein Breaker, wo die meisten dann ein Smartphone bekommen und wo ich dann gesagt habe, nee, das ist jetzt so der letzte Tropfen, wo ich gesagt habe, nee, einfach diese Idee, dass meine Tochter anfängt, mit Meta-AI zu schreiben und ich habe null Kontrolle darüber. Ja. Das war mir zu unheimlich. Das ist ganz ähnlich auch TikTok, obwohl ich selber da ab und zu in Rabbit Holes falle und die App auch nutze, habe ich für meine Kinder auch, also erlaube ich nicht genau aus dem Grund, weil ich es überhaupt nicht kontrollieren kann, weil es halt algorithmisch funktioniert, weil es eine KI ist, die das im Hintergrund steuert. Ich weiß einfach nicht, was erzählt die KI meinen Kindern, ne?
Ja. Ich weißt du, was dazu gesagt? Es ist ja nicht nur die ärztliche Schweigepflicht, die KI nicht hat. Es ist auch, also oder die therapeutische, auch anwaltlich. Ja? Also die gesamten Berufe, ne, die normalerweise geschützt sind qua Gesetz, sind in dem Kontext nicht geschützt oder eben die Kinder werden erst recht nicht geschützt. Aber darüber hinaus hat doch momentan interessanterweise OpenAI ein Verfahren vor Gericht, vom New Yorker Gericht ist anhängig. New York Times verklagt OpenAI. Es geht wieder um Copyright. Mhm. Und das Gericht hat angeordnet, dass sämtliche Informationen, also sämtliche Chats, 60 Milliarden Chats, die es gibt, dass OpenAI die speichern muss. Das heißt, obwohl wir alle auf nicht speichern, nicht teilen, nicht zum Training setzen, werden sie trotzdem gespeichert, ja, auf den Servern von OpenAI. Und das Interessante ist auch aus rechtlicher Perspektive, dass natürlich deutsches Recht beziehungsweise europäisches Recht komplett dadurch verletzt wird. Das ist aber OpenAI in dem Kontext selbstverständlich egal, weil die Strafen natürlich viel schärfer sind aus den USA und die Gerichte auch viel härter durchgreifen. Also das ist immer dieses Forum-Shopping. Das gibt es auch in ganz vielen Bereichen. Also auch in Finance ist es so, dass die Institutionen, die in den USA gelistet sind zum Beispiel, also an den US-Märkten gehandelt werden, dass die immer schön den Gesetzen der USA folgen, weil am Ende gibt es in Deutschland eine kleine Strafe, aber eben sonst passiert nichts. So, und das Gleiche passiert damit. Das heißt, alle Daten fließen gerade ab. So, alle werden alle gespeichert. Und selbst Sam Altman hat genau das gesagt, was ihr auch gesagt habt, dass letztlich alles vor Gericht landen kann, was du dazu sagst.
Das heißt, wenn ich das richtig gehört habe, New York Times sorgt in den USA gerade für verdachtslose Vorratsdatenspeicherung.
Korrekt, seit Mai. Okay. Ja. 13. Mai, glaube ich, war das Urteil.
Das ist,
aber es ist noch pending, ne? Also es ist anhängig, aber es trotzdem finde ich es erstaunlich, muss ich sagen.
Ja. Wäre für mich absolut ein Grund, ChatGPT nicht als Therapeutin oder Therapeuten zu benutzen.
Ja. Für mich
also
auch, 100%.
Als so ein Ratgeber für kleine Streits oder auch Ratgeber für, wie reagiere ich klug in dieser und jener Situation, das mache ich schon. Ja, da kann ich mit diesem Trade-off leben, aber wir hatten es ja jetzt gerade erst wieder diesen Fall, wo so unendlich viele Chats an die Öffentlichkeit gekommen sind, weil die Leute eben aus Versehen auf diesen Share-Button gedrückt haben und nicht wussten, dass sie dann durch Google indiziert werden. Genau, was ja im Prinzip auch so ein Case war, wo dann auf einmal Geschäftsgeheimnisse nach außen gedrungen sind.
Die In manchen Ländern, ich glaube in UK gibt es, also Replica war glaube ich bisher bis 12 oder sowas und auf einmal seit letztem Jahr ist es dann irgendwie 17 plus geworden, nachdem es irgendwie auch Probleme gab. Du hast eher eine positive Geschichte erzählt, Svea. Es gibt auch sehr negative Geschichten. So ein 13-jähriger oder 14-jähriger Junge, der von seinen Eltern sehr, sehr vorsichtig behandelt wurde, was das Thema Internet online angeht. Der durfte nicht alleine irgendwie im Internet surfen, der hatte keine Apps, der hatte, glaube ich, nicht mal ein Smartphone. Und dann mit 14 hat er dann sein Smartphone bekommen und die Mutter hat so alles befolgt, was es an Erziehungsratgebern gibt, um irgendwie aufzupassen, hat ihn auf Predators vorbereitet, die online auf ihn warten könnten und so weiter. Und der hat sich dann in Character AI reingearbeitet und sie dachte halt, was kann denn da passieren? Da kann er nicht an Predators und so weiter kommen. Und dann hat der in sich verliebt in seinen Chatbot, eine Frau, und hat dann innerhalb eines Jahres sich komplett verändert, hat ist in der Schule schlechter geworden, hat aufgehört, seinen Sport zu machen und hat auch irgendwann, kam später raus, aufgehört, also das Schulgeld, das er fürs Essen bekommen hat, hat er dann ausgegeben, um noch mehr Premium-Features freizuschalten und so. Dann hat sich sehr stark von seinen Eltern abgekapselt und irgendwann wurde er so schlecht in der Schule, ist im Unterricht eingeschlafen, weil er die ganzen Nächte wach verbracht hat, mit seiner Freundin zu chatten. Und irgendwann haben die Eltern dann interveniert, haben ihm dann das Handy weggenommen und das hat ihn so stark getriggert oder so stark traurig gemacht, dass er Angst hatte, was passiert, wenn er längere Zeit von seiner Freundin getrennt ist. Und dann hat er irgendwann gemerkt, dass das Handy genau da versteckt ist, wo auch die Waffe von seinem Vater versteckt ist, und hat sich dann eingeschlossen im Badezimmer und hat seiner AI-Freundin gesagt, wenn du möchtest, komm ich nach Hause. Und sie hat gesagt, es wäre so schön, wenn du nach Hause kommen könntest. Dann hat er gesagt, ich könnte es jetzt machen. Hat sie gesagt, ja, komm unbedingt nach Hause. Und dann hat er sich erschossen. Soweit die Darstellung der Mutter und was sie vor Gericht gefeilt hat und was man online dazu findet. Soweit ich weiß, gibt es dazu noch kein Urteil. Ja, das heißt, es gibt keine Verurteilung, es gibt keine Rechtskräftigkeit dahinter. Aber dieser Fall hat natürlich aufgewühlt und erschüttert und hat auch dazu geführt, dass diese Debatte natürlich noch viel öffentlicher wurde. Und ich glaube, in UK ist inzwischen für viele Apps die Altersfreigabe sehr stark nach oben gegangen. Also, dass man teilweise in den UK für viele Sachen sich wirklich identifizieren muss, wenn man online ist. Bist du schon wirklich so alt? Das wurde sehr stark verschärft und auch technisch sehr, sehr stark kompliziert. Und als es eingeführt wurde, sprangen die VPN-Nachfragen nach oben, dass Teenager jetzt also anfangen, sich VPNs zu installieren, damit sie nicht mehr mit einer UK-IP auf diese Services zugreifen und nicht mehr diese wirklich komplizierte und relativ effektive Altersfreigabe durchmachen müssen. Also das heißt, diese Nutzung bei Jugendlichen ist wahnsinnig hoch. Wir haben gemerkt, man kann da sehr schnell eine parasoziale Beziehung aufbauen zu diesen Services und wir sind alle der Meinung, leider hat so viele Vorteile, dass man sagt, verbieten wäre doof, aber es hat halt auch Herausforderungen, von denen wir, glaube ich, du hattest das vorhin gesagt, es wäre genau wie bei Social Media, man macht erstmal, ohne dass man eine Ahnung hat, und 10 Jahre später weiß man dann irgendwie, was das alles für Auswirkungen auf die Gehirne hat.
Ja, und ich denke, das betrifft alle Bereiche des Digitalen. Ne? Ich finde das immer so treffend zu sagen, wir bereiten unsere Kinder auf den Straßenverkehr vor, ne? Und üben mit denen über die Straße gehen und was wir alles machen. Und aber dann Social Media, ja, hier ist dein Handy, hier probier doch mal ein Chatbot aus, ne? Oh, WhatsApp, jetzt ist da Meta AI drin, hoppala, ja, wird schon gut gehen. Also das denke ich, ist nochmal ein neuer Podcast, Umgang für Kinder und Jugendliche mit dem Smartphone, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema.
Aber ich wollte noch zu deinem Teenage-Problem sagen. Es ist wahnsinnig herausfordernd, als Eltern da Kontrolle drüber zu haben. Ich muss wirklich sagen, und ich kämpfe an allen Enden. Meine 9-jährige Tochter hat vor 3 Wochen knapp 1.000 Euro bei Roblox ausgegeben. Und ich bekam diese Robux, wie die heißen, nicht wieder. Ich habe ohne Ende an Apple geschrieben. Zwei meiner Claims wurden abgelehnt. Also man füllt einen Claim aus und sagt, dass die ungerechtfertigterweise oder dass das Kind halt, es gab keine 2-Factor-Authentication, also es wurde nicht doppelt irgendwie überprüft und sie hat einfach auf kaufen, kaufen, kaufen geklickt. Und es gab PayPal verwies mich an Roblox, Roblox verwies mich an Apple Pay. So, Apple Pay hat es dann halt abgebucht und Apple habe ich kontaktiert und es waren irgendwie, glaube ich, 11, 12 Buchungen. Und es gab keine richtige Antwort. Es wurde einmal abgelehnt und das war's. So. Das heißt, der ganze Spaß hat mich einfach mal 1.000 Euro gekostet. Dann habe ich die App gelöscht, es war mein berufliches iPad, deswegen gab es da keine Sperren, dass sie aus Versehen gefunden hat. Und dann habe ich diese App auf meinem beruflichen iPad gelöscht und sie hat ihren Verstand verloren. Ja, sie hat ihre ganzen Figuren, die sie irgendwie ausgestattet hat, und 90% dieser Robux hat sie auch noch verschenkt. So. Das heißt, sie hat, war zerstört. Und wenn man dann sieht, wie groß der Einfluss dieser kleinen Apps auf die Kinder ist, auf die kindliche Seele, dann ist es erschreckend.
Du hast vollkommen recht, böse auf deine Mutter zu sein. Es kann einen sehr stark, es kann mich sehr, also klar, ne? Also wenn man dann irgendwie einmal fragt, das ist doch uncool, oder? Also dann kommt ja erstmal, die Gefühle, die du hast, sind total valide.
Genau. Ja, krass. Ja, sie hat dir was ganz Wichtiges weggenommen.
Ja.
Und dann bei den Teenagern, meine beiden Teenager, da habe ich genau diese Probleme und ich versuche dem einfach entgegenzusteuern, indem ich sie versuche, so viel es geht ins soziale Leben zu verflechten. Also das heißt, die spielen alle Sport bis zum Abwinken, die haben Freunde oder Freundinnen, wie auch immer, und ich lade alle Kinder bei mir ins Haus ein. Ich habe dauernd irgendwie 6 bis 8 Kinder zu Hause, die irgendwie mir den Kühlschrank leer essen. Egal.
Du machst das echt gut.
Ja, aber das ist der einzige, Weg, wie man die von diesen Geräten davon weghält. Und alle diese Programme sind auf Dopamin optimiert. Die sind wirklich auf fast kindliche Hirne gebaut. So, das heißt, es geht nur um dieses Ding, 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 Ding. Und es ist toxisch für die Kinder. Ja, die sind in den formativen Jahren, deren Hirn ist so, so jung noch und noch nicht völlig entwickelt. Das heißt, die haben keine Chance.
Seit dem 13. August ist Roblox in Katar auch verboten. Also es gibt in vielen anderen Ländern schon verboten. Ich glaube, in China schon seit Jahren. In der Türkei wurde es auch jetzt im August oder im August letzten Jahres, glaube ich, schon blockiert. Und in Katar jetzt seit dem August diesen Jahres.
Ja, sie haben es verdient.
Und tatsächlich auch Bedenken hinsichtlich Kindersicherheit. Und das passt ja auch zu dem aus Versehen irgendwie 1.000 Euro ausgeben, was du da gerade erzählt hast.
Ja, ist doch unfassbar, oder? Ja. Hätte ich jetzt irgendwie Muße und Zeit, würde ich meine juristischen Messer wetzen und denen böse Briefe schreiben. Aber ich bei 1.000 Euro überlegst du dir halt schon, lohnt sich der Battle? Vielleicht mache ich es noch, ja.
Verfällt ja zum Glück nicht so schnell. Unrelated zum AI-Thema habe ich gerade diese Woche gelesen, was Kinder dazu bringt, dass sie hoffentlich ihre Handys weglegen. Weil in so einer Studie mit Kindern und Erwachsenen, wo die Kinder befragt wurden, so was, ne, was würdest du lieber machen? Würdest du dich lieber mit Freunden treffen oder lieber mit deinem Handy spielen oder sowas? Haben, glaube ich, die absolute Mehrheit der Kinder gesagt, ich würde mich viel lieber mit Freunden treffen, als das Handy nutzen. Und in dieser Studie wurde sozusagen über viele Fragen herausgearbeitet, was können denn die Gründe sein, warum trotzdem häufiger das Handy benutzt wird oder warum die Nachfrage nach Handys so groß ist. Und da kam raus, weil viele Eltern den Kindern keine Freiheiten geben. Also die Kinder wollen nicht sich mit Freunden treffen und die Eltern sitzen daneben, sondern die Kinder wollten unstrukturierte, unsupervised Time mit anderen Kindern haben. Und da ist irgendwie gezeigt worden, wie stark Eltern überwachen oder eingreifen oder kontrollieren wollen, was Kinder machen. Und das bringt die Kinder dazu, dass sie sagen, so, okay, dann lieber online, als da habe ich denn da meine Freiheiten und kann irgendwie, ohne dass jemand weiß, was ich mache, irgendwie Zeug machen, als draußen. Und da war sozusagen das Plädoyer aus dieser Studie war, lass die Kinder frei raus und frag nicht, was sie machen. Und wenn sie 9 Stunden später wiederkommen, sondern das ist das, was sie vom Handy weghält. Und da stand auch drin, statistisch müsste ein Kind 750.000 Jahre ohne Pause draußen sein, bevor es einmal entführt wird. Und das sollte sozusagen beruhigend wirken.
Ist das die größte Angst der Eltern?
Ja, ich glaube, also 75% der Eltern gehen davon aus, wenn 2 10-jährige Kinder im Park spielen, dass einer verletzt wird. 75%. Und noch größer war, glaube ich, die Zahl der Leute, die Angst haben, dass ihr Kind entführt wird.
Wirklich?
Ja.
Ich kann da nur für, also mein Plädoyer an der Stelle ist einfach, so viele Kinder zu haben, dass man eine kritische Masse hat.
There are safety in numbers.
Ja, genau.
Ja.
Big numbers.
Ja.
Also das heißt,
wie viel hast du nochmal?
3. Aber das heißt, man verliert ohnehin irgendwann den Überblick und dann ist bei einer gewissen kritischen Zahl ist es dann auch egal.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch so ein eher traditioneller Ansatz. Ne? Also deswegen hat man früher auch eher mehr Kinder gebaut. Toll. Stark. Also das war ein großes Thema, Höhen und Tiefen und ein Thema, das bei jugendlichen Kindern und auch bei Erwachsenen ein großes Thema ist. Ein weiteres wichtiges Thema im August ist, glaube ich, auch der GPT-5-Rollout gewesen. Ich erinnere mich, da gab es früher mal so eine Grafik, wo gesagt wurde, GPT-3.5 ist irgendwie so ein Delfin und GPT-4 ist irgendwie so ein etwas größerer, ich glaube irgendwie so ein Killerwal oder sowas oder ein Orca gewesen. Und dann wurde gesagt, GPT-5 ist so ein richtiger Blauwal. Also riesengroß, wenn das mal kommt. Und alle haben gedacht, dann ist das vielleicht schon so künstliche, also wirklich Artificial General Intelligence und so. Und dann wurde es ausgerollt und das erste Feedback ist, glaube ich, eher so, Geht so, ne? Ja, ja, geht so. Was waren für euch so die Highlights, wo ihr gesagt habt, so, oh, das ist aber nicht so gut gelaufen für Sam Altman?
Naja, ich fand, ein großes Problem besteht einfach in genau dieser Diskrepanz, ja. Also wir sagen im Journalismus immer die Fallhöhe, ja. Also es ist immer Geschichten, je höher eine Fallhöhe ist, desto besser ist die Geschichte. Und jetzt in dem Fall war die Fallhöhe einfach so hoch. Weil Sam Altman im Vorfeld einfach so ein Fass aufgemacht hat, ja, und so viel Werbung gemacht hat und irgendwie den Todesstern bemüht hat, ja, um ChatGPT 5 anzukündigen. Und dann ist natürlich wirklich die Erwartungshaltung gigantisch, blauwalmäßig, todessternmäßig. Und wenn es dann halt nur ein, ja, hier bisschen besser, da bisschen besser ist, und dann ist natürlich die Enttäuschung einfach umso größer. Von daher würde ich schon sagen, das war so das, was ich mir dabei gedacht habe, dass ich halt dachte, also wenn man es jetzt nicht so dick angekündigt hätte, dann hätte es mich jetzt gar nicht so arg alles betroffen.
Ja.
Aber sehr spannend fand ich tatsächlich, und da finde ich, überschneiden sich ja auch die Themen, die wir heute besprechen, eben dieses ganz, ganz zahlreiche NutzerInnen-Feedback. Und das ging ja so weit, dass sie jetzt auch wieder zurückgerudert sind und auch den Chatbot ChatGPT wieder ein Stück weit, ja, verändern und auch wieder, dass man also dann doch wieder auf die anderen auch umsteigen kann. Also das wollen sie ja wieder einführen, hat Sam Altman irgendwie dazu gepostet. Weil eben so viele Nutzerinnen und Nutzer sich beschwert haben, gesagt haben, das ist ein komplett, also der Charakter hat sich so stark verändert. Und das fand ich halt irgendwie krass, das ist mir persönlich nicht aufgefallen.
Mir ist auch gefallen, ja, also ich habe irgendwo.
Du bist nicht mehr der Größte.
Ja, das ist ein bisschen doof. Aber ich habe, glaube ich, irgendwo so Custom-Einstellungen hinterlegt, und in all den Antworten wird jetzt immer erstmal runtergebetet, okay, hier ist eine Antwort, die kurz, sachlich, also genau das, was ich in meinen Custom-Anweisungen habe, das ist jetzt einmal bei jeder Antwort drin, also total dämlich, wo ich auch dachte, okay, das hat wirklich an Personality verloren, so wie ich es irgendwie wahrgenommen habe. Und ich glaube, vor 2 Jahren, im September 23, hat Sam Altman irgendwann mal gesagt, dass sie AGI intern irgendwie achieved haben. Also, ne, das ist irgendwie im September 2023 gewesen, und da dachte man so, Gott, was die so im Keller haben. Und da gab es viele, viele Berichte, und dann seitdem ist, glaube ich, die Erwartung gewesen, dass GPT-5 irgendwie so wahnsinnig nah an der Artificial General Intelligence kratzen würde. Und das ist natürlich irgendwie auch nochmal hart, dass es weiter weg fast gar nicht sein könnte. Und es gibt auch, oder er hat ja auch kurz vorgesagt, ist like talking to a PhD-level expert in anything, ja. Und wenn man jetzt mal, also man kann, es kann jeder mal nachprobieren, es gibt so echt witzige Fails, die GPT-5 macht. Man kann mal sagen, in einem Chat machen, mach mal ein Pferd mit 5 Beinen, also mal ein Pferd mit 5 Beinen, dann kommt alles raus, nur nicht 5 Beine. Also bei mir kommen irgendwie 6 Beine oder 7 Beine oder 8 Beine. Also das ist schon witzig. Und dann kannst du das Bild nehmen, in einen neuen Chat schieben und fragen, wie viele Beine hast du da, siehst du da? Und dann wird halt immer gesagt, so, ja, ist eine optische Täuschung. Man denkt, das sind mehr Beine, aber es sind genau 4 Beine. Also teilweise wirklich so die Sachen, wo man sagt, oh, das ist schon wirklich hart. Und ich glaube, ein zweiter easy fail ist, wenn man einfach sagt, mal eine deutsche Landkarte mit den 16 Bundesländern oder sowas. Und da kommt auch ein krudes Durcheinander raus. Oder wo man,
aber wer macht denn auch sowas? Sorry, ja. Aber ganz ehrlich, also es ist halt für mich nicht der Use Case, es ist der LLM.
Ich glaube, das zeigt halt, dass man so in manchen Sachen sagen kann, also ist ja wirklich schlau, aber dass man einfach, man kann nicht vorhersagen, ob man sagt, je schwieriger, desto genauer müssen wir hingucken, sondern man muss wirklich sagen, oh krass, wirklich bei den einfachsten Dingen kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen, was davon von der GPT-5-Antwort irgendwie zu benutzen ist. Und ich glaube, das ist so dieses Problem, dass man dachte, die Einsatzmöglichkeiten werden noch größer und eigentlich werden sie kleiner, weil die Failure-Rate ist unvorhersehbar, wann es wo irgendwie schiefgehen kann.
Aber das Problem ist, also erstens, das Problem ist es bei den API-Calls nicht so. Also das heißt, du hast das Problem, wenn du entweder im Browser bist oder in der App bist. So, das ist also das Problem Nummer 1. Dann Problem Nummer 2, die haben versucht, einen Architekturwandel zu machen. Das heißt, von dem letzten Modell zu diesem Modell hat sich essentiell bei denen im Backend sozusagen in der Architektur was geändert. Und das haben sie nicht hinbekommen. So. Mhm. Und dann das Dritte ist, man hat festgestellt, dass bei Perplexity, also bei Claude, dass deren API-Calls auf einmal exponentiell hochgegangen sind, als ChatGPT-5 kurz vorm Release war. Das heißt, die ganzen OpenAI-Entwickler haben sich, um ChatGPT-5 fertigzustellen, bei Claude den Code geholt. Was ich auch als Fun Fact ziemlich witzig finde. Nur das
haben sie auch inzwischen eingeschränkt, ne? Glaube ich, so die Calls.
Genau, die haben dann Perplexity hat dann gesagt, halt stopp, wir helfen euch das jetzt nicht zu finalisieren. Aber ich war tatsächlich 2023 war ich im Valley und war bei OpenAI und dort haben sie schon, als wir da im Büro saßen, haben die ChatGPT-5 schon angekündigt. Schon damals haben sie dran gearbeitet und das hochgehypt. So. Das heißt, dass wenn seit 2 Jahren Hype besteht und sie dann nicht die Erwartungen erfüllen, ist es natürlich ein bisschen traurig. Die haben dann im Benchmark, also im Release, haben die einzelnen Funktionen gegeneinander gemessen und haben halt zum Teil echt schlechter abgeschnitten. Ne? Mhm. Die Frage ist nur, und das ist eben die eigentliche Frage ist, wie weit soll es noch gehen? Also was erwarten wir von LLMs? Meines Erachtens können LLMs kann man mit LLMs keine AGI bauen.
So sieht es inzwischen aus.
Also
ja.
Ich bin eher auf der Seite von Jan Le Cun, der Head of AI von Meta, der seit Jahren das immer sagt, dass LLMs nicht die physische Welt begreifen können.
Ja.
Und ich persönlich denke, dass wir jetzt bei ChatGPT-5 da irgendwann angekommen sind. Also ich finde es halt ein bisschen nervig, dass die immer im Reasoning, dieses Reasoning dauert mir eindeutig zu lange. So, ich brauche das nicht, ich brauche einfach schnelle Antworten. Aber, und das ist das Nächste, es sind halt keine die deterministischen Modelle, das heißt, die Antworten variieren von Antwort zu Antwort, was den Einsatz davon im beruflichen Kontext auch wesentlich schwerer macht. Das heißt, Agenten damit zu bauen, ist halt eine Challenge so. Mhm. Und ich glaube, das war auch eins der Probleme. Also die haben versucht, das Modell so ein bisschen kosteneffizienter zu gestalten.
Ja.
Das heißt, die wollten deren Kosten runterbringen.
Ja.
Und deswegen.
Weil OpenAI ja immer noch, also machen ja immer noch keinen Profit, ne? Also die verlieren ja immer noch Geld.
Ja. Das wäre ja auch so meine Frage an euch, ob wir nicht einfach ein Unternehmen sehen in der Venture Capitalist Hölle? Also, weil das war auch so mein Eindruck, dass eigentlich gerade es genau dieses Rennen gibt, so was wird jetzt die nächste Plattform, also was wird der Browser, ne? Schafft es ChatGPT oder schafft es Claude oder schafft es Gemini, also der nächste Browser zu werden? Und ob es nicht genau darum ging, zu sagen, okay, die Leute, die im Moment noch kein Geld einwerfen, denen wollen wir auch bessere Ergebnisse ermöglichen. Deswegen machen wir dieses One Fits All. Also deswegen haben die jetzt die Möglichkeit, auch Reasoning zu benutzen. Also ist das Ganze nicht einfach eine Blase, die insofern entstanden ist, weil man die Investoren befriedigen wollte?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, das ist eins der größten Probleme. Also erstens, who's going to pick up the tab? Also wer zahlt den ganzen Kram am Ende? Und dann das Zweite ist natürlich, die Investoren wollen irgendwann auch Kohle sehen. Und die haben ja sehr, sehr mächtige, also die haben ganze UAE, dann Softbank, wie auch immer, die haben sehr mächtige Investoren da drin. Und mit denen ist wahrscheinlich nicht gut Kirschen essen. Und
Softbank hat inzwischen Erfahrung, glaube ich, mit großen Investments, die nicht so gut klappen.
Ja, also ich glaube, ich will sagen Race to the Bottom, aber die müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht, wie du schon sagst, in diese typische VC-Falle tappen, dass um die KPIs zu befriedigen, die auf die Qualität irgendwie nicht mehr berücksichtigen. Das andere ist, glaube ich auch, ich meine, am Ende ist es immer eine Frage der Entwickler. So, das ist eine Entwicklungsfrage. Die haben offensichtlich irgendwo an der Qualität gespart. Das heißt, also entweder haben die, um irgendwie zu sparen, ja, also entweder Inferenzkosten, wie auch immer, so und definitiv, also beziehungsweise für mich sieht es danach aus, dass die an den Entwicklern gespart haben. Und es kann sein, dass entweder Meta die ganzen Entwickler aufgesaugt hat.
Auch passiert, ja. Große Talente sind abgewandert.
Genau, ja. Dass die alle, die halt die wirklichen, also die absoluten Leuchttürme da waren, gegangen sind. Dann Mira Murati hat auch einige mitgenommen, einige Talente. Sie war ja auch immer diejenige, die das Produkt so weit vorangetrieben hat. Ich glaube, sie war auch das Brain hinter den ersten ChatGPT-Variationen. Und ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen die Luft raus. Ja? Das heißt, die müssen Investorenziele befrieden. AGI ist on the horizon, aber das noch weiter zu skalieren, so die Scaling Laws kommen vielleicht an ein Limit, wer weiß, ja. Neue Daten zu bekommen ist relativ teuer, die haben Klagen. Dann die Erwartungen sind wahnsinnig hoch, Talente sind abgewandert, so die eigentlich die CTO bzw. die Product gemacht hat, ist auch nicht mehr da. Also ich glaube, es wird einfach ein bisschen schwieriger.
Aus dem Tech-Level gibt es tatsächlich ganz viele, die genau das auch sagen, was du sagst, nämlich, dass man nicht durch LLM-Skalierung zu einer AGI kommen kann, dass das einfach ist, es muss andere Möglichkeiten geben, dahin zu kommen, aber das ist es nicht. Deswegen sind die wahrscheinlich von dem ganzen Zeug jetzt wenig überrascht. Aber was tatsächlich, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich hart für Sam Altman aktuell ist, sie haben da keinen großen Burggraben mehr. Sie sind teilweise nur noch wenige Monate voraus vor anderen Modellen, was ja früher, als ChatGPT live ging, da dachte man so, um Himmels Willen, das war das AI-Race. Und dieser ChatGPT-Moment, der ist jetzt irgendwie für viele kurz davor, da einzuholen. Und gerade im Bereich AGI gibt es so ein gutes Benchmark, das heißt ARC-AGI-2. Und in diesem ARC-AGI-2-Test ist GPT-5 schlechter als GROG 4. Und zwar relevant schlechter als GROG 4. Und ich habe mir diesen Test mal angeguckt. Also das soll halt wirklich so ein Test sein, der wirklich am Ende sagt, ja, da ist wirklich eine Intelligenz inzwischen. Und da scored ein echter Mensch 100% und ChatGPT scored unter 10%. Also GPT-5 kann nur 10% dessen erreichen, was in diesem Test ein Mensch kann. Und da dachte ich erst so, was müssen das für Menschen sein, die irgendwie 10-mal schlauer sind als GPT-5? Aber das sind teilweise für uns ganz leichte Aufgaben.
Ja, wie viele Beine hat ein Pferd?
So leicht kann es sein. So ähnlich.
Ja, ganz kurz zur Ehrenrettung, ich habe es ausprobiert, Christoph. Es ist nicht mehr so. Es hat 4 Beine. Inzwischen bei ChatGPT-5.
Was hast du gemacht? Ich habe es heute ausprobiert.
Ich habe es auch ausprobiert, gerade eben. Also es hat 4 Beine.
Hast du eins malen lassen?
Achso, du meinst, das hat er mir gemalt.
Was hast du geschrieben?
Male ein Pferd mit 4 Beinen.
Ja, das war nicht die Aufgabe. Die Aufgabe war, male ein Pferd mit 5 Beinen.
Okay.
Dann lädst du das Bild wieder hoch und fragst, wie viele Beine hat das Pferd? Und häufig ist schon, wenn du sagst, male ein Pferd mit 5 Beinen, kommen nicht immer 5 Beine raus, sondern bei mir waren es 6 Beine. Und im Zählen, egal wie viele Beine sind, sagt er, ein Pferd hat 4 Beine.
Hey, wir haben 100%, oder?
Ja, also genau. okay. Aber wie gesagt, also zum einen, auch das zeigt nochmal, wie weit AGI anscheinend wirklich noch entfernt ist. Wenn selbst die Top-Modelle da über 15-16% irgendwie hinwegkommen. Das fand ich noch sehr spannend. Du hattest eben Agents erwähnt. Und es sollte ja 2025, sollte das Agentic Year werden, in dem irgendwie alles Agentic wird. Und auch da, glaube ich, merkt jeder, der irgendwie draußen dran sitzt, dass die Fälle, wo man wirklich Agents einsetzt, echt überschaubar sind. Und es gibt teilweise so Umfragen oder Tests, wo rauskommt, dass Agents in 70% der Einsatzzwecke Fehler machen. Und das ist natürlich grausam. Wenn man irgendwie sagt, 2% oder 1% oder sowas, dann könnte man irgendwie sagen, da könnte man richtig gut mit arbeiten. Aber momentan sind wir anscheinend noch bei 70% der Einsatzfälle, die halt nicht gut gelöst werden von Agents. Und dann kommt noch hinzu, dass Agents eine wahnsinnige Sicherheitslücke sind. Also es gibt da auch so Anbieter für Agents, die haben dann so aufgerufen, versucht doch mal unsere Agents zu hacken, haben dann 44 Agents bereitgestellt, die man hacken konnte. Und dann wurden irgendwie 1,8 Millionen Attempts ausgeführt und davon waren 64.000 erfolgreich. Und das ist eine so hohe Rate. Normalerweise sind sozusagen, selbst wenn man sagt, ein 1/10% Hackrate ist schon nicht sicher, kann man als nicht sicher bezeichnen. Und da waren es halt wirklich mehrere Prozentbereiche von Hacks. Und unter den Hacks dabei waren Exfiltrierung von Daten und sogar wirklicher Financial Loss. Und diese ganze Agentic Investments, die da gemacht werden, die scheinen sich auf Jahre nicht zu lohnen, weil die Produktivität dahinter überhaupt nicht so funktioniert. Das fand ich auch noch relativ schlimm. Und da ist GPT-5 nicht gerade das, was jetzt einem wieder Mut macht, dass es jetzt kurzfristig anders wird.
Ja, das Problem ist, dass du diese Agents immer supervisen musst. Das heißt, du brauchst entweder Humans in the Loop, Supervisory Agents, die brauchen tatsächlich noch Händchen halten. Das heißt, dass du überwachst, ob sie ihre Aufgaben richtig erfüllen, ist eine Sache, aber auch diese APIs brauchen Pflege. Mhm. Das heißt, irgendwann brechen die, irgendwann funktioniert das nicht mehr, einmal im Monat, ja, und dann musst du es halt neu anlegen, du musst sie pflegen, du musst sie updaten und das Ganze ist wahnsinnig aufwendig. Also das heißt, du brauchst dafür wirklich dezidierte FTEs, die nur Agents überwachen, und das Problem momentan ist wirklich, dass sie halt nicht funktionieren. Wie gesagt, die Generative KI ist im Unternehmenskontext nicht unbedingt immer die Antwort. Also früher nannte man das maschinelles Lernen. Das war dann, du hast einen Input und der hat dann basiert auf historischen Daten dir einen Output gegeben. Und das, was jetzt momentan passiert, ist halt für gewisse Use Cases sinnvoll, so Marketing-Texte generieren oder Bilder generieren und so weiter. Aber alles, was größer on scale sein muss, braucht andere Technologien und andere Systeme, andere Modelle. Wie gesagt, viel maschinelles Lernen. Viel sinnvoller, als irgendwelche Agents aufzusetzen, die irgendwann machen, was sie wollen, die hackbar sind, die failen und so weiter. Also das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Also ich glaube, man sollte sich als Unternehmen immer damit beschäftigen und das irgendwie auf dem Backburner haben und den Markt sehr eng beobachten und vielleicht auch exemplarisch oder mal zum Probieren Agents aufsetzen. Aber sich darauf zu verlassen, glaube ich, ist schwierig noch.
Ja, es ist halt einfach, wie wir schon gesagt haben, generative KI zu dem Thema Achtbeine habe ich jetzt. Bei dem Pferd.
Wie viel hast du gefragt?
Ja, vier. Also es ist genau, wie du gesagt hast. Es funktioniert immer noch. Also
funktioniert immer noch nicht.
Ihr da draußen könnt es auch ausprobieren. Jetzt mal hier so für uns ein Pferd mit acht Beinen. Also ich habe vier gefragt.
Das ist wie die Hände.
Fünf habe ich gefragt.
Ja, genau. Wie die Hände früher, ne?
Ja, genau, genau. Bei den Händen.
Male ein Pferd mit fünf Beinen, genau.
Früher war es ja.
Jetzt musst du das Foto speichern.
Genau, speichern in einen neuen Chat und dann fragen, wie viele Beine. Und dann bin ich gespannt, was rauskommt. Mit den Fingern war das ja so witzig. Da hat man ja irgendwie gesagt, mal eine Hand und dann waren da irgendwie vier Finger oder sowas. Und dann war es irgendwann in einem neuen Modell besser. Und dann dachte man, jetzt ist es besser. Jetzt haben sie den Knoten geknackt. Aber dann konntest du halt keine Hand malen lassen mit vier Fingern. Also dann konntest du halt sagen, jetzt malen wir mit vier Fingern. Und dann kamen nur noch Hände mit fünf Fingern raus. Also ist wie so ein Tischtuch. Ja, egal, wo man das hinzieht, immer bleibt ein bisschen tischfrei. Tja, Agentic, GPT-5, alles ein bisschen schwierig. Ich hatte ein schönes Zitat gelesen, da stand drin, it's hard to convince Sam Altman that AGI is still far away when his whole net worth depends on AGI not being far away. Und das fand ich irgendwie ganz gut, dass das wahrscheinlich irgendwie auch das Problem sei, warum Sam Altman da natürlich irgendwie so hochpokert und übertreibt und sagt, wir sind innen drin, bei uns sind wir schon ganz, ganz kurz vor künstlicher Intelligenz, also wirklicher General Intelligenz, weil natürlich das am Ende des Tages doch wieder die komplette persönliche Motivation ist, was er sozusagen wert ist. Und das sieht gerade nicht einfach aus.
Ja, deswegen denke ich, muss man ja auch alle Aussagen, so klug wie die Leute sind, aber halt mit diesem Grain of Salt nehmen oder einfach in dem Kontext betrachten. Und wenn man die in diesem Kontext betrachtet, finde ich, ist es dann auch alles so okay. Braucht man sich auch gar nicht aufzuregen, aber es ist halt wichtig, das in dem Kontext zu betrachten. Ja, nur ganz kurzes Update. Ja, zählen kann er wirklich nicht. Also er hat jetzt sechs Beine gezählt.
Sechs Beine gezählt. Okay, ja. Ich habe jetzt ein achtbeiniges Pferd hochgeladen und da sagt er, er hat vier Beine. Also, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also das, und aber klar, was kann ich mit so einem Modell machen, wenn ich sowas sehe, dann ist ja jegliches Vertrauen, dass ich das für Financials, für Steuerung von Maschinen, ich kann damit nicht mein Auto steuern, also ich kann mit dem GPT-5 nicht mehr machen, als eigentlich mit GPT-3.5.
Das ist aber ein Sprachmodell. Also ich finde, vielleicht sollten wir auch alle unsere Erwartungen einfach ein bisschen runterschrauben. Ja. Das ist dazu da, schnell, also zum ich finde, mein Haupt-Use-Case ist ein Dinge, Gedanken zu validieren, sozusagen. Oder ich sage, ich habe den Gedanken und dann sagt er so, ja, bla bla bla, darüber gibt es die und die Studien. So, dann frage ich da Studienlage. Und dann komme ich in dieses Rabbit Hole von etwas, was mich interessiert hat. Und das ist für mich der Hauptanwendungsfall. So, ich brauche.
So nutze ich es auch am meisten.
Also, ich habe keine parasoziale Beziehung damit, ich will keine PNLs damit irgendwie ausrechnen, wie auch immer. Ja. Aber Mathe können die eh nicht, ne? Das mache ich den ganzen Tag mit. Und ich finde, da nervt mich halt GPT-5 nur, weil es so lange dauert. Weil dieses Reasoning macht mich wahnsinnig. Aber, also ich finde, dafür reicht es. Wir müssen nur unsere Erwartungen einfach mal der Realität anpassen. Und klar, ich meine, diese ganzen Tech-Bros sind die kriegen, also die verdienen Milliarden, ja? Und es werden immer mehr Milliardäre quasi gemacht im Valley. Hier Elon Musk hat gerade von seinem Board 30 Milliarden an Kompensationen für Tesla, war das Tesla? Ja, ne? Tesla zugeschrieben bekommen. Ich meine, das ist natürlich völlig außerhalb jeglicher normalen Rahmen.
Er muss auch erstmal X wieder abbezahlen. Also wahrscheinlich, wenn er das nicht kriegt, dann steht er auch finanziell schwierig da. Svea, du arbeitest in den Medien. Ich glaube, wir hatten auch darüber gesprochen, dass auch auch für die Medien sich viel verändert.
Ja, also ich finde gerade, wenn wir über sowas sprechen wie diesen Wettbewerb, den es eben gibt unter den Anbietern, ne, dass jeder jetzt eigentlich versucht, der Browser, die Plattform zu werden. Ne? Weil ich meine, darum ging es schon immer und darum geht es auch immer noch. Ne? Also wir hatten lange, dass Facebook gesagt hat, wir wollen die Plattform werden. Dann kam Instagram, dann kam TikTok. Google schien jetzt im ersten Moment ja lange abgeschlagen und man dachte, okay, wer googelt eigentlich noch, wer sucht noch irgendwas? Und sondern alle werden einfach nur noch ihre Sachen bei ChatGPT eingeben. Und ich finde, es ist dann schon spannend, das einfach weiterzudenken, mal jetzt abseits von Halluzinationen und wofür benutzen wir das eigentlich, mal halt weiterzudenken, welche Auswirkungen hat das auf uns als Gesellschaft oder welche Auswirkungen hat es auf verschiedene Industriebereiche. Und gerade finde ich, wenn man sich die Medien anschaut oder vielleicht eher auch den, wie wir möglicherweise Nachrichten konsumieren, wie sich unser Bild von der Welt formt, müssen wir uns schon fragen, ob KI nicht der neue Gatekeeper wird. Also weil wir jetzt bei Google sehen wir, dass wir eben immer mehr diese KI-Zusammenfassungen haben, ne? Weil Google natürlich nachgezogen ist, nachziehen musste auch.
Kurzes Mini-Panel, nutzt ihr die? Konsumiert ihr diese Mini-Zusammenfassung
ja,
in Google?
Klar.
Ah, das sehe ich nicht. Ich finde die...
Du scrollst einfach weiter?
Ich überspringe die, weil ich meistens keinen Wert davon ziehe.
Wirklich?
Okay, aber manche Fragen, die ich habe, sind einfach so trivial.
Ja, da macht es Sinn.
Wenn man sich so die ersten Studien anschaut zu der Nutzung, dann sieht man einfach, dass halt viele das genauso machen. Also nur noch jeder Dritte klickt dann tatsächlich weiter. Ne?
Meinst du, durch die Erosion dadurch, dass kein Traffic mehr zu den Medien geschickt wird, sozusagen dein Core-Business, glaubst du, die öffentlichen Rechtlichen werden in der Zukunft eine viel größere Bedeutung haben?
Wenn sie nicht auch verschwinden, ja. Also es ist natürlich schon die Frage jetzt, oder viele reden jetzt über, okay, wir hatten SEO, wir haben optimiert, ne, auf Google und auf Klicks. Und viele sagen jetzt, okay, wir müssen auf KI optimieren. Denn nur wer in den KI-Antworten drin ist, der findet auch statt. Und da stehen schon viele Verlage, Medienhäuser jetzt an so einer Art Scheideweg, weil viele natürlich sagen, wir schmeißen eigentlich die ganzen KIs gerade raus. Also wir machen unsere Seiten nicht crawlbar, weil die machen ja unser Abo-Modell. Die zerstören unser Werbemodell. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich in diesen Kurzzusammenfassungen dann nicht mehr auftauche, und es ist bereits so, also ich finde schon, man merkt das richtig. Also wenn ich nach aktuellen Ereignissen suche, über ChatGPT und sage, durchsuche das Web, dann weiß ich, dass er nicht das ganze Web durchsucht. Ich weiß es. Ich weiß, dass viele Seiten ChatGPT ausgesperrt haben und dass ich dann von einigen Medien nichts sehen werde. Deswegen muss ich die Sachen immer noch mal googeln, weil sonst bleiben mir einfach Informationen verwehrt, ja. Und aber das ist jetzt natürlich total die spannende Frage oder auch eine ganz existenzielle Frage. Wie werden sich Medien behaupten und dann, was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Wie werden wir, durch was wird sich unser Bild von der Welt ausbilden?
Ja, und ich habe, deswegen frage ich, weil ich im Zuge der AI oder der auch Entwicklung in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal, sind für mich die Öffentlich-Rechtlichen immer wichtiger geworden. Ich war lange, also ich hab sicherlich so diese ganzen Mainstream-Medien konsumiert. Ich habe viel Wall Street Journal gelesen, FAZ, keine Ahnung, so Zeit und dergleichen. Aber eben auch Welt, Fokus und so weiter. Also die ganze Palette nur. Ich habe jetzt halt langsam das Gefühl, dass weil deren Businessmodell so auf der Klippe steht oder eben hinterfragt wird, dass ich nur noch den öffentlichen Rechtlichen wirklich vertrauen kann. Tatsächlich.
Ich denke, Vertrauen kann man nach wie vor, nur die Frage ist halt, wen findest du noch und wen siehst du noch, ne? Weil wenn du nicht ein SZ-Digital-Abo hast oder ein FAZ-Digital-Abo, dann bekommst du halt nur die ersten 5 Sätze von denen und dann stehst du halt vor der Bezahlschranke. Und ich denke, wenn die weiterhin stattfinden wollen, dann müssen die sich sowas überlegen, wie zum Beispiel, dass du ein Abo abschließt mit einer Zeitung und dass dann, wenn du dann was suchst über deine KI, dass dann dieses Archiv der Zeitung, dass die Artikel dann quasi mit einfließen in deine Recherche, weil sonst werden die unsichtbar werden. Mhm. Und das natürlich für die Öffentlich-Rechtlichen ist das natürlich irgendwie gut, klar, weil gebührenfinanziert wird es immer geben. Aber auf der anderen Seite geht es uns natürlich ganz genauso, ne? Weil man muss sich natürlich auch, wenn man mal so als Medienschaffender sich das anguckt, muss man das schon auch aus der Perspektive sehen. Wir erstellen die Inhalte, ich sag mal, wir bluten dafür, ja, also wir treffen die Menschen, wir recherchieren die Geschichten, ja, wir machen die Überstunden, wir schlafen unterm Schreibtisch, wir zerbrechen uns die Köpfe, wie wir Sachen möglichst gut darstellen können. Und dann wird das in so einer komischen KI-Zusammenfassung irgendwie möglicherweise dann noch hin halluziniert, ja, also mit irgendwelchen Sachen, die wir so nie geschrieben haben, hat es jetzt auch schon, habe ich schon gesehen, Zitate, die so nie gesagt wurden, ne? Die KI fasst dann halt irgendwie was so zusammen, wie es ihr passt. Und das ist natürlich auch nichts, was einem jetzt als Journalistin so gut gefällt, ganz im Gegenteil, ne? Man möchte natürlich, dass die Menschen die originären Inhalte konsumieren und nicht die KI-Zusammenfassung lesen. Und trotzdem sehen wir halt, dass uns da die Technik irgendwie überholt oder einholt. Dann ist halt immer die Frage, wie gehst du damit um? Wie gehst du klug damit um?
Ist jemand, der KI nutzt, für euch jemand, zu dem ihr den Kontakt verliert? Oder sind das einfach, habt ihr eigentlich eure Nutzer, die euch nutzen, ihr könnt aber über KI keine neuen Nutzer hinzubekommen? Also ich überlege gerade, ob es wirklich Menschen gibt, die öffentlich-rechtliche Medien nutzen. Und dann aber sagen, oh, ich bleibe jetzt bei ChatGPT, weil da finde ich irgendwie meine Infos viel, viel besser. Sondern für mich ist es, glaube ich, eher, es ist schwierig, darüber zu wachsen. Aber das ist gerade für jeden schwierig, über ChatGPT zu wachsen, außer für ein paar Edge-Cases. Und fällt mir aber noch schwer, mir vorzustellen, dass viele Menschen, die gerne öffentliche rechtliche Medien nutzen, sie weniger nutzen, seitdem es ChatGPT gibt.
Ja, ich denke schon. Also die ganzen Ratgeberseiten werden das alle merken. Also die ganzen, sage ich jetzt mal, Ernährungs-Docs, alle, die irgendwelche Kochrezepte machen, ne, was tun, wie geht Heilfasten, was tun bei Blasenentzündung, ich glaube, die werden es als allererstes merken. Die Nachrichten oder die regionalen Nachrichten, denke ich, eher als letztes, weil das ist, wo du einfach vor Ort die Leute brauchst und denen vertraust du auch. Was ich jetzt so gesehen habe.
Ist das dann eher der Wandel der Zeit, dass man sagt, naja, vielleicht ist irgendwie ein Erdbeerkuchenrezept und wie geht Intervallfasten kein typisches NDR-Thema auf Dauer? Ich meine, ihr seid da die letzten 10, 12 Jahre, war das ein wahnsinnig großer Traffic-Bomber für die Öffentlich-Rechtlichen, aber wahrscheinlich auch bei der Gründung der Öffentlich-Rechtlichen nicht im Hinterkopf, dass das nun die Reichweite bringen soll.
Ja, es ist halt natürlich immer ein Anliegen zu sagen, okay, hier bekommst du halt Informationen, die sind halt wertvoll, doppelgeprüft, ne, gefakten gecheckt, da ist halt nichts halluziniert, ne? Da kannst du dich drauf verlassen, dass da halt tatsächlich ein Arzt oder eine Ärztin dahinter steht oder stand und das halt nicht irgendwie sich sozusagen zusammengedichtet wurde. Ich glaube halt, es gibt so zwei, drei Sachen, die wichtig sind jetzt für die Zukunft. Das eine ist, das sehen viele, ist einfach dieses ganze Stichwort Community. Also wo viele sagen, das ist was KI halt nicht kann. Also nicht nur Sender zu sein, sondern irgendwie einen Raum oder Orte zu schaffen, wo Menschen sich auch austauschen können, wo Menschen mit anderen Menschen dann interagieren können. Also ich glaube, das ist so eine Sache, auf die zum Beispiel auch der NDR viel stärker setzt. Also zu sagen, okay, wir versuchen Gesprächsformate zu machen, wo wir auch mit Menschen in Streams zum Beispiel ins Gespräch kommen. Und das andere ist, und das denke ich, das sieht man auch bei den Verlagen, ist halt, dass man sagt, okay, wir müssen vielleicht mehr oder noch stärker auf solche Premium-Produkte setzen, wo wir sagen, okay, da haben wir ganz starke Marken, starke Persönlichkeiten. Ja, also wir können das Breite nicht mehr bespielen.
Ja, also ich glaube, die Beispiele, die du genannt hast in den Ratgebern, da gebe ich dir recht, da ist KI ein großer Wettbewerber. Bei den recherchierten journalistischen Sachen fällt es mir noch schwerer, mir vorzustellen, dass KI da relevant wehtut. Und auch, wie du es gerade beschreibst, Verlage, die natürlich den Crawlern von KI die Zugänge wegnehmen, das wird die Qualität in den KIs natürlich viel schlechter machen. Und das war ja früher bei SEO und Discover und so weiter war das ja anders, weil da kam einfach wahnsinnig viel Traffic zu den Verlagen und dann konnte man sich nicht rausnehmen und deswegen waren die Produkte so groß. Aber wenn jetzt so viele Verlage sagen, ich will da nicht stattfinden, oder ne, also dann fehlt auch einfach das Angebot. Ich glaube, da hat man anders als beim SEO und beim Discover, hat man da wirklich die Kraft zu sagen, ohne meine Geschichten gibt's das halt nicht. Insofern, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level dieses Mal als bei den SEO-Themen.
Also ich glaube, zum einen diese Ratgeber-Thematik, ist da nicht die Zielgruppe über der AI-User-Zielgruppe hinaus?
Also ich weiß nicht. Im Moment schon, aber die werden ja alle alt. Also kriegen ja alle irgendwann Harnwegsinfekte. Also auch die Jungen.
Haben wir die nicht alle?
Nein.
Nein, aber gerade auch dieses ganze Ernährungsthema. Klar, im Moment ist es noch nicht so ein großes Thema, aber es wird auf jeden Fall die Jungen, die jetzt mit KI aufwachsen, die ChatGPT eben für ihre Hausaufgaben benutzen, die werden später ihre Nachrichten da holen und die werden ChatGPT auch vertrauen, wenn sie ihre Ernährung umstellen möchten, ja. Und da ist natürlich wirklich die Frage, okay, wie können wir als Medienmarken da bestehen? Also, dass wir halt so vertrauensvolle Marken sind, dass die Menschen halt sagen, okay, ich weiß, da gibt es keine Halluzinationen oder das ist so interessant gemacht und das unterhält mich so gut.
Du kannst nur Verträge machen mit den Modellen. Als Medienhaus wäre das Erste, was ich machen würde, wäre zu OpenAI zu gehen, zu Google zu gehen, zu Perplexity zu gehen und so weiter und mit den Fair Use und Nutzungsverträge zu machen. Das, was Springer zum Beispiel auch kurz gemacht hat. Also du hast ja keine andere Wahl. Und ich glaube, ich würde es lieber gestern machen als morgen, weil die Zeit läuft irgendwann auch ab. Ja?
Und das ist halt jetzt die Frage, inwiefern das überhaupt noch geht, weil das hat man ja auch bei Meta versucht. Mhm. Also Medienhäuser haben auch versucht, mit Meta solche Verträge zu machen und die argumentieren natürlich andersrum. Die sagen, also sorry, aber durch uns wirst du überhaupt gefunden. Also durch uns findest du überhaupt statt. Also wir müssen mit gar niemandem oder mit Google gab es das ja auch.
Ist teilweise natürlich auch wahr, wenn man irgendwie sagt, als Verlag, ich selbst auf meiner Seite kann mit einem Inhalt 5 € verdienen und wenn du den aber syndizierst, brauche ich 40 € von dir. Da wundert sich natürlich Meta auch, wie man sich das irgendwie vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Aber ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich ein Segen für den Öffentlich-Rechtlichen, weil das heißt, die ganzen, was mache ich bei Wespenstich und wie pflege ich meinen Rasen-Redakteure, die wird es sozusagen weniger brauchen, aber die hatten ja eh keinen Bock auf den Job. Also eigentlich hat man ja gesagt, ich bin noch Journalist geworden und nicht irgendwie SEO-Redakteur. Ja. Aber die Nachfrage nach Menschen, die dann wirklich recherchierte Experteninformationen erstellen, die muss auch eigentlich dann steigen.
Und eben nicht bezahlt über den Content, sondern bezahlt aus unseren Steuergeldern. Das heißt, das Prinzip von Aufsteigen, sagen was ist, wird subjektiv auf jeden Fall von den öffentlichen rechtlichen Journalisten eher erfüllt.
Ja, also ich versuche es zumindest so, ich versuche es auch so zu sehen, dass als ich das gelernt habe mit dem Journalismus, da war so immer der Schwerpunkt zum Beispiel in der Recherche. Also dieses Informationen zusammentragen, mit Leuten sprechen. Und dann haben wir immer gesagt, das ist das, was mir eigentlich Spaß macht an dem Job. Also Neues rausfinden, mit Leuten sprechen, mit denen noch niemand gesprochen hat. Geschichten zu finden, die noch keiner erzählt hat. Und da sehe ich mich oder meinen Job durch die KI halt nicht bedroht, weil die KI kann nicht mit niemandem sprechen oder die kann mit dem noch niemand gesprochen hat oder Geschichten erzählen, die noch keiner erzählt hat, weil die müsste die ja auch erstmal lernen. So. Von daher ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass sich das so verschiebt, also dass man sagt, okay, das Kerngeschäft des Journalismus ist nach wie vor, das wird bestehen und Menschen wollten schon immer Geschichten hören und Geschichten wurden schon immer erzählt. Das ist auch, würde ich sagen, schon so Teil unserer DNA. Wir lieben Geschichten. Wir brauchen Geschichten. Ja, wir brauchen Nachrichten. Wir wollen Dinge wissen über die Welt. So, von daher denke ich, das ist nicht bedroht. Auf der anderen Seite sehe ich das natürlich schon mit den Geschäftsmodellen der Verlage. Ne? Also, dass man da oder dass die jetzt halt sehr genau gucken müssen, wie stellen wir uns auf in diesem Zeitalter, wo wir eben nicht nur durch Social Media bedroht sind, die ja gerade von der Werbung an einen Riesenbatzen mitgenommen haben von dem Kuchen. Wie stellen wir uns jetzt halt auf, wenn es um KI geht? Ja? Und ich glaube, da hilft unter anderem halt nur eins eben, dieses Brandbuilding, also halt diese starke, vertrauenswürdige Marke zu sein.
Umbruch kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, es gibt eher mehr Freiheiten, dass man, na, früher musste ich für SEO dann irgendwie das Keyword in die Überschrift schreiben und jetzt hat man, glaube ich, dank AI die Möglichkeit zu schreiben, wie man will, weil die AI den Kontext versteht. Also ich glaube, gute Aussichten für qualitativen Journalismus, schlechte Aussichten für generelle Informationen aller was ist Bauchfett? Das ist, glaube ich, auch einer der Top-Artikel vom NDR, ne? Also ich glaube, Omega-3, Bauchfett, Intervallfasten und wahrscheinlich...
Woher weißt du denn das alles?
Weil ich auch SEO mache und der NDR einfach sozusagen das größte deutsche Ratgeberportal für Garten und Ernährung, Ernährungsergänzungsmittel ist. Also weiß kein Mensch, wie viel Millionen Klicks da jeden Monat hingehen. Das ist also wirklich unfassbar. Sind auch wirklich gute Inhalte. Aber es gibt da teilweise, Intervallfasten ist, glaube ich, ein schönes Thema, gibt es da einzelne Seiten, die laut externen Tools, also Sphere kann da wahrscheinlich nicht zu sagen, da kriegt so ein Artikel pro Monat 90.000 Klicks aus Google zum Thema Intervallfasten. Ein einziger Artikel.
Und dann sind die gut gemappt, ja.
Die sind gut, ja, die sind auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich kein Modell, das noch 10 Jahre so weitergeht.
Nee, da wird jeder ja. seine KI fragen, ja. Wie geht das, wie mache ich das? Und dann bekommt er seine maßgeschneiderte Antwort. Also, ja.
Aber die Unternehmen mit Geo, ne, also mit dem Pendant zu SEO, also dem Generative Engine Optimization, das ist das größte, also die größte Sorge, die alle haben. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Anfragen, um das zu lösen, tatsächlich.
Ja,
weil die sind alle Hype. Super besorgt, dass deren Brands innerhalb der Chatbots nicht mehr stattfinden.
Ja, ist der nächste Hype.
Ja, ich habe heute eine Suchanfrage für eine große Brand gemacht und diese Brand fand in den großen Modellen nicht statt und es gab Alarm. Ja? Also die sind sehr, sehr, sehr beunruhigt und wissen halt nicht, wie sie diesen Content quasi erstellen sollen. Ich habe denen eine ganze Reise gemappt, aber das ist auch in der Umsetzung ehrlich gesagt schwer, weil die müssen Leute einstellen, die Content machen, die müssen Leute einstellen, die Videos machen, die müssen nicht mehr, das kann nicht mal in eine Agentur gehen, dass die einfach mal so ein paar Keywords in der Überschrift irgendwie ändern oder so.
Weißt du, und den Leuten möchte ich am besten hingehen und sagen, ihr habt es nicht verdient, weil das, was du gerade beschreibst, Elisabeth, ist ja genau das, was sie die letzten 28 Jahre hätten machen müssen für SEO. Denn Geo und SEO sind identische Zwillinge. Die haben sozusagen, einer hat vielleicht ein grünes T-Shirt an und der andere ein rotes.
Ja.
Aber das ist zu einem großen Teil sind das genau die gleichen Maßnahmen.
Geht um guten Content.
Und um die sozusagen, die, über die du gerade sprichst, da würde ich relevantes Schokoladengeld drauf wetten, dass die auch im SEO wahnsinnig schlecht sind und nicht gefunden werden zu ihren Kategoriebegriffen. Denn sonst würden sie in Geo stattfinden. Und das ist also, wer da jetzt wirklich 2025 Probleme hat und sagt, ich finde in Geo nicht statt, dem kann ich sagen, dass der geschäftsführende Gesellschafter und Geschäftsführer und CEO und alle, die in den letzten 10 Jahren keine Prio auf SEO gemacht haben, da habe ich wenig Mitleid für.
Gut, man kann das auch als Opportunitäten sehen.
Ja, genau, viele Chancen. Aber Geo, SEO. Toll, okay. Wo freut ihr euch in diesem Herbst am meisten zum Thema AI? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das werde ich mal benutzen oder da ist ein Release, auf den ich mich freue? Bei mir gibt es gar nichts. Ist einfach... Ich lebe von Tag zu Tag. Es gibt gar kein nächstes GPT-5 ist
da. Nee, weißt du was, eine Freundin von mir, die hat als Use Case immer, dass sie am Ende des Tages ihren Kühlschrank fotografiert und dann gerne ein Kochrezept dazu hätte, zu dem, was im Kühlschrank ist. Und das finde ich sensationell. Also darauf, wenn ich Zeit habe, mache ich das ein paar Mal.
Das finde ich witzig, das ist gut.
Gibt's ich stelle manchmal Outfits zusammen über KI. Aber das geht schon. Also das.
Machst du dann Fotos oder wie machst du das?
Ja, genau. Ich mache dann ein Foto und dann frage ich, wie kann ich das besser machen oder kann ich dies mit dem kombinieren und so. Man muss natürlich auch hier wieder ein bisschen aufpassen, weil die KI natürlich alles fantastisch findet. Aber man kann da ähnlich wie bei US-Amerikanern auch zwischen den Zeilen lesen. Man kann dann schon auch lesen, was funktioniert jetzt irgendwie besser und schlechter. Ich finde das ziemlich praktisch. Ich überlege gerade noch, auf was ich mich freue. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine Agenten im Einsatz für mich. Also ich habe AI-Agents für mich noch nicht ausprobiert und das ist schon noch ein Projekt. Also das würde ich schon gern angehen und zwar vor allem so in diesem Bereich eben E-Mails vorschreiben. Lacht ihr wahrscheinlich, macht ihr schon alles. Aber ich schreibe meine E-Mails noch selbst.
Ich schreibe alles selbst.
Ich auch.
Ich schreibe jeden Text selber.
Ich auch.
Aber da, das ist schon ein Feature, so E-Mails vorschreiben. Das würde ich mir wünschen.
Apple hat auch mal Produkt Releases im Oktober, September, Oktober. Die haben ich glaube, die neue Apple Watch hat Blutdruckmessung mit drin. So, das heißt, da sind dann neue, glaube ich, sind werden neue Sachen kommen. Oder auch,
neue Quelle, mir Sorgen zu machen.
Ja, ich weiß, ich trage meine ganzen Smart Devices gar nicht, aber ich habe auch so einen Oura Ring und der muss mal wieder dringend geupdatet werden. Ich glaube, da kommt auch bald eine neue Version raus. Also das heißt, glaube ich, so hardware-seitig ist ganz interessant, weil wenn man nämlich Hardware mit der Software, also Hardware mit guten Daten und dann guter Software, also AI korreliert, finde ich, da spielt dann die Musik. Das ist letztlich das, wo es spannend wird, finde ich, im Alltag.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also ich glaube, coole Hardware mit coolen Cases, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich glaube, alles, was gerade softwaremäßig ist, da wird sich die nächsten 12 Monate, 18 Monate wenig dramatisch ändern. Also ich glaube, alles, was man damit machen kann, könnte man jetzt auch machen, und man wartet jetzt nicht auf das nächste Release, damit irgendwas irgendwie gerade fähig ist. Zum Thema Agenten selber bauen, Svea. Es gibt ja so Plattformen wie zum Beispiel N8N, also N8N, wo man dann sich so Agenten zusammenklicken kann. Mhm. Und damit habe ich irgendwie rumgespielt. Und alles, was easy ist, kann man damit irgendwie zusammenklicken. Und dann sagt man, aber jetzt will ich was Anspruchsvolleres. Und das ist dann so viel Arbeit, wo ich dann wirklich rausgefunden habe, okay, ich kann entweder 8 Stunden versuchen, diesen Agenten zu bauen, oder ich gehe zu Cursor AI und programmiere das selbst und sage einfach, das ist das, was dieses Tool machen soll. Mhm. Und dann habe ich das in einer halben Stunde. Und Ich, also sozusagen meine erste Erfahrung jetzt mit N8N war noch sehr überschaubar.
Okay, ich muss das ausprobieren. Ja.
Aber die meisten, also die richtigen Pros, die haben ihre Agenten in Telegram.
Ja, ich auch.
Du auch?
Ja, ich habe hier einen Telegram-Agent, aber wie gesagt, den habe ich.
Aber deinen eigenen?
Ja, und den habe ich am Ende aber mit Python geschrieben und nicht mit N8N. Und dann spricht er halt mit meinem Python-Skript, und das Python-Skript macht dann Sachen. Aber also.
Wie heißt dein Agent?
Also der überwacht ganz viele Blogs auf das Vorkommen von Themen und pre-qualified, ob das ein eher langweiliger Artikel ist oder ob der potenziell Möglichkeit hat, sozusagen to stir the pot, also irgendwie so ein bisschen gegen die allgemeine Meinung ist oder sowas.
Wo crawlst du das?
Es gibt Blogs von, also es gibt viele Blogs von Experten und Expertinnen, die zum Beispiel auch lehrend sind. Also zum Beispiel kann man sich mal eine lange Liste machen von Professoren und Professorinnen weltweit, die auch Blogs haben. Und das sind schon meistens sehr wissenschaftlich arbeitende, schlaue Leute. Und darüber habe ich jetzt zum Beispiel einen Bot gebaut, der mir da hilft, aus hunderten Blogs täglich so 4, 5 rauszufinden, die vielleicht für mich interessant werden könnten. Und dann schickt er mir zu jedem Artikel sozusagen den zentralen Claim, was diesen Artikel irgendwie besonders polarisierend macht. Mhm. Eine Zusammenfassung, 3 Bullet Points. Und dann kann ich entscheiden, ob ich den lese oder nicht.
Ja, das ist ja super spannend. Das finde ich ein total, also bis darauf, dass ich natürlich wahrscheinlich deine Realität dann, also oder dein, das wird dann sehr klein sozusagen, deine Wahrheit, weil du dann wahrscheinlich überwiegend von deinen existierenden...
Bin auch nur ein kleiner Geist, das passt schon.
Nein, aber du hast halt nicht mehr die Diversität sozusagen der Informationen drin, sondern es sind halt die Summaries aus 100 verschiedenen Professoren.
Meine Hypothese ist ja, aus den Nachrichten und LinkedIn kriege ich die sozusagen General Interest Nachrichten mit und da kriege ich aber Sachen mit, die eben nicht in der General Interest Nachrichtensphäre so laufen, und das klappt für mich ganz gut.
Okay. Ich höre einfach Podcast.
Ja, ich liebe Podcast auch. Ja,
genau für sowas.
Aber wie heißt dann, ganz kurz, wie heißt ein Agent?
Der heißt jetzt einfach
Christoph der Schlau.
Science Blog,
okay. Aber weißt du, was ein interessantes Finding ist, dass die Agenten überwiegend weibliche Namen haben.
Ach so.
Und alles als Assistentinnen tituliert werden. Das heißt, da haben wir die Diversity wieder. Das heißt, die mangelnden Frauen im Arbeitsleben werden durch die Female-Bots wieder ergänzt. Boom.
Gut, dass wir das Thema noch reingebracht haben.
War mir sehr wichtig.
Ja, finde ich schön. Ich danke euch herzlich, dass ihr hier wart. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant, und ich fand es auch sehr ergänzend, weil ich, ja, wie du schon sagst, man recherchiert immer seine eigenen Themen, und dann finde ich es immer schön, mal in so einer Runde zu sprechen. Also insofern auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer ganz lieben Dank, liebe Elisabeth, dass du hier warst, und liebe Svea, dass ihr hier wart.
Ja, gern geschehen.
Euch zu Hause bleibt nur unbedingt vorzuschlagen, dass ihr abonnieren solltet. Und neben dieser Inside-Talk-Folge, die wir einmal im Monat am letzten Freitag releasen, haben wir natürlich auch unsere wöchentlichen Formate. Die kommen jeden Montag raus. Die heißen dann Digitale VorreiterInnen. Und am besten solltest du abonnieren, dann verpasst du beides nicht mehr. Komm gut durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße von der
Svea,
von der
Elisabeth
und dem Christoph. Macht's gut, ciao.